Ach Kinder, es ist immer wieder ein Genuss, euch zuzuhören. Diese Lebendigkeit, die steckt an, auch wenn einige von euch ein bisschen müde sind. Aber ihr habt ja auch kein einfaches Leben, ne? Ja, es tut auf jeden Fall sehr gut und man wird wirklich gut in den Palmsonntag eingestimmt. Und es wurde ja auch schon dementsprechend dekoriert. Haben auch schon einige Lieder gehört. Und fröhliche Lieder, viele Lieder und ja, es passt auf jeden Fall. Ich habe eigentlich erwartet, dass der Text heute vorgelesen wird, aber der kam bis jetzt noch nicht, deswegen möchte ich ihn gerne nochmal vorlesen. Darf ich euch bitten, dazu nochmal aufzustehen? Ich möchte aus dem Matthäus-Evangelium den Text vorlesen für die, die gar nicht die Geschichte kennen. Könnte ja sein, dass hier jemand unter uns ist, lese ich das dann mal. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt wurde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, Sacharja. Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist der? Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Vielen Dank, ihr dürft euch setzen. Ein Mann in Jerusalem, der ist mal auf die Straßen gegangen und hat die Menschen, also zur heutigen Zeit, interviewt. Und der hat die verschiedensten Israeliten getroffen und gefragt: Was glaubt ihr, wer der Messias ist? Und es kam fast permanent, egal ob es ein ultraorthodoxer Jude war, ein Atheist oder Leichtgläubiger, was auch immer, es kam immer dieselbe Antwort: Er ist der Friedefürst. Er ist derjenige, der den Frieden auf der Erde bringt. Und auf der einen Seite haben die recht, aber vergessen dabei immer was ganz Wichtiges. Und er hat seinen Auftrag irgendwo darin gesehen, den nochmal ein paar Stellen aus dem Alten Testament zu zeigen, die ganz klar zeigen, wer der Messias tatsächlich ist. Und gerade wenn er zum Kapitel Jesaja 53 kam, wo der leidende Messias dargestellt wird, was ja jetzt bald vor uns ist, diese Ostertage, als er zu diesem Kapitel kommt, merkt er, dass viele von denen überhaupt gar nichts mit diesem Kapitel anfangen können oder noch nicht mal kennen. Und das ist interessant. Und ich musste daran denken, als ich an Palmsonntag denken musste. Und ich weiß nicht, wie gut ihr euch noch an letztes Jahr erinnern könnt. Da waren hier einige Brüder vorne von Palmsonntag bis zum Ostern jeden Abend und haben einen Vortrag gehalten, weil diese Tage ab Palmsonntag in den Evangelien sehr genau beschrieben werden. Und es wurden uns dort einige Informationen weitergegeben und auch sehr interessante, was zum Beispiel sehr interessant war, dass zum Psalmsonntag an diesem Tag im Tempel der Psalm 24 vorgelesen wurde. Und ab Vers 7 heißt es in Psalm 24, übrigens habe ich gerade aus Matthäus 19 vorgelesen, es tut mir leid für die Übersetzung, manchmal vergesse ich das zu sagen, wo ich gerade bin. Psalm 24, Vers 7, dort heißt es, und das wurde dann an dem Tag im Tempel vorgelesen: Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. Schon ziemlich passend zu dem, was an dem Tag dann auch passiert ist. Was ich an diesem Text hier interessant finde, ist die Frage, die er hier stellt: Wer ist der König der Ehre? Diese Frage möchte ich uns auch heute stellen. Wer ist dieser Mann, der auf einem Esel in die Stadt Jerusalem reinreitet? Und in Bezug darauf, warum jubelt die Menge ihm zu als den König und 4 Tage oder 5 Tage später rufen sie, kreuziget ihn. Was ist da passiert? Und ich habe mich da reingelesen und interessant ist auf jeden Fall, dass der Palmsonntag ein ganz besonderes Ereignis im Leben Jesu darstellt, in seinem Dienst darstellt. Das ist eigentlich so die Einleitung zu dem eigentlichen Ziel, wo Jesus hin wollte, zu dem Hauptauftrag, den Jesus erreichen wollte, ist Palmsonntag die Einführung davon. Und deswegen finde ich das auch gut, wenn wir uns heute so ein bisschen damit beschäftigen, dass wir, jetzt kommt bald Ostern und auf einmal ist Ostern da, das muss nicht unbedingt sein, das kann man schon ein bisschen vorher vorbereiten und der Palmsonntag ist dafür sehr gut geeignet. Jedenfalls, Jesus zieht ein und sie loben ihn als einen König. Was interessant ist, ist, dass das eigentlich schon viel früher passieren könnte. Sogar schon am Anfang seines Dienstes, in Johannes 2 lesen wir, wie Jesus den Tempel reinigt. Das war übrigens seine, man kann fast sagen, seine Einführung des Dienstes oder seine Einführung von diesem Auftrag. Er reinigt den Tempel von all diesen Händlern, die dort sind und ihre Geschäfte machen, denn Gottes Haus soll ein Bethaus sein. Und in dieser Zeit macht er auch viele Wunder und Zeichen in Jerusalem. Und die Menschen denken, okay, das ist der Messias. Und er merkt, dass sie ihn verehren, dass sie ihn zum König machen wollen. Und er zieht sich zurück. Und man fragt sich, warum macht er das? Jedenfalls lesen wir dann weiter in Johannes 6 zum Beispiel, die Speisung der 5000. Ein großes Wunder passiert da. Es ist eigentlich so gut wie nichts zu essen da. Und Jesus schafft es trotzdem, 5000 Menschen zu ernähren. Und die Masse, die ist begeistert. Was für ein Mann ist das denn? Überleg mal, wenn wir den nachlaufen, wir werden nie wieder hungern. Und genau das haben die auch gedacht und wollten den unbedingt zum König machen. Wir werden nie wieder hungern. Jesus merkt ihre Gedanken und zieht sich wieder zurück. Und dann passiert ein interessantes Ereignis. In Johannes 11 passiert etwas ganz Besonderes. Es geht um Lazarus. Lazarus ist hier schon seit 4 Tagen tot. Und als er krank war, kam eine Nachricht zu Jesus und man sagte ihm, Lazarus, den du liebst, der ist schwer krank. Nun, was macht ein guter Freund, wenn er weiß, dass sein liebender Freund schwer krank ist? Er lässt alles stehen und liegen, läuft hin und hilft ihm. Jesus macht das nicht, er wartet extra noch. Die Jünger fragen sich auch, warum wartet er, was ist denn da los? Und 4 Tage nach dem Tod Lazarus kommt Jesus da an. Und Lazarus ist da schon begraben, er ist wirklich mausetot. Und der Vorwurf kommt auch schon, Jesus, wenn du früher gekommen wärst, dann hättest du ihn heilen können, aber jetzt ist er tot. Denn wir Menschen wissen, mit dem Tod ist alles vorbei. Und dann passiert das großartige Wunder, etwas ganz Besonderes. Dafür nimmt sich Johannes in Kapitel 11 auch viel Zeit, diese Geschichte zu beschreiben. Jesus geht zum Grab und sagt zu Lazarus, Lazarus, komm heraus. Und es passiert dieses unmögliche Wunder, da wo alle Menschen denken, es ist alles vorbei, da zeigt Jesus, es ist noch lange nicht vorbei. Lazarus steht auf von den Toten und ihr müsst euch jetzt die Gesichter der Menschen, die dort waren, vorstellen. Was einfach nur Sprachlosigkeit. Dieses Wunder ist natürlich ein ganz besonderes Wunder und den Menschen wird klar, mit dem wir es hier zu tun haben, der ist nicht ein gewöhnlicher Mensch, der ist was ganz Besonderes. Und wir lesen in Johannes 11, dass ganz viele Menschen sich zu Jesus bekehren und an Jesus glauben. Diese Nachricht verbreitet sich rasend schnell. Das passierte alles in Bethanien, das ist eine halbe Stunde entfernt von Jerusalem. Und die Hohepriester und Pharisäer hören auch davon. Aber sie stellen sich nicht die Frage, was ist da für ein besonderes Wunder geschehen, sondern die stellen sich die Frage, wie können wir ihn loswerden? Das ist interessant. Anstatt sich mal zu fragen, was ist das für ein Mann, der sowas kann, geht es ihnen eigentlich nur darum, wie können wir ihn loswerden? Zum einen sind sie neidisch auf ihn, aber zum anderen haben sie auch Angst, dass das Ganze in Aufruhr bringt und ein Aufstand gegen die Römer. Und das kam auch schon in der Vergangenheit öfter vor. Und davor wollten sie das Volk und sich selbst auch schützen. Und sie beschließen, Jesus und Lazarus zu töten, weil die ganzen Menschen nach Bethanien gehen und sehen, dass Lazarus lebt und dann an Jesus glauben. Und es werden immer mehr und immer mehr. Nachzulesen in Johannes 12. Dann, jetzt müsste man sagen, jetzt ist aber wirklich die beste Zeit, dass Jesus endlich in Jerusalem einzieht. Und er macht es wieder nicht. Er zieht sich wieder zurück, er geht nach Ephraim und dann später nach Perea. Und dort hält er ganz viele wichtige Botschaften. Und danach geht er rüber nach Jericho, runter nach Jericho. Dann passiert er das Wunder mit den zwei Blinden, die er heilt. Und er verändert das Leben von Lazarus, von Zachäus. Übrigens meine Lieblingsgeschichte, das ist einfach schön zu sehen. Ein größeres Wunder gibt es nicht. Die meistgehasste Person, Jerichos vielleicht, kommt zum Glauben und hat ein komplett verändertes Leben und ist nicht wiederzuerkennen. Das, finde ich, ist das größte Wunder, was überhaupt passieren kann, wenn ein Menschenherz verändert wird. Die Masse läuft ihm hinterher, egal wo er ist. Von Bethanien damals rüber nach Ephraim, Perea, Jericho. Und von Jericho geht er wieder zurück nach Bethanien. Das ist praktisch so ein Kreis, den er gedreht hat. In Bethanien angekommen, erfahren wieder die Leute in Jerusalem, dass er bei Lazarus ist und mit ihm zusammen ist. Sie kommen alle dahin, sehen, was passiert. Und interessant ist, dass die Hohepriester da gesagt haben, wenn ihr ihn seht, sagt uns Bescheid, das war der Befehl an dem Volk, dass wir ihn verhaften können. Aber die Menschen gehen dahin, sehen ihn, sind aber so überzeugt von dem Wunder, was dort geschehen ist, und dass das alles andere in den Schatten stellt und an ihn glauben. Jetzt müsste man sagen, Jesus, vielleicht doch nicht die beste Situation, da in die Stadt reinzugehen, du wirst gesucht. Vielleicht hältst du dich erstmal noch mal ein bisschen verdeckt. Und tatsächlich, da ist es dann soweit, dann sagt Jesus, jetzt will ich in Jerusalem einziehen. Die ganze Masse ist begeistert. Endlich ist es soweit. Die Hohepriester haben keine Chance, ihn einzusperren. Das Volk ist einfach bei ihm und sie lieben ihn. Aber wie geht er da rein? Das ist, denke ich, das Interessante hier. Das Volk will einen König haben, der endlich das Friedensreich errichtet, sie von den Römern befreit. Und ja, sie schmecken auch schon irgendwie alle, dass da auch was für sie rausspringt. Es kommen auch schon, bevor er in Jerusalem einzieht, kommen schon die ersten Bewerber und versuchen, die besten Plätze in seinem Reich zu reservieren. Aber da merkt man, dass sie vieles nicht so wirklich verstanden haben. Nun, Jesus, wie zieht er dort ein? Ein König hat ein königliches Gewand zu so einem Festtag anzuziehen. Ein Zepter, eine Krone. Doch nichts davon. Nichts davon zieht Jesus an. Er geht ganz normal in seinen gewöhnlichen Kleidern. Aber wenigstens ein Pferd, das müsste her. Oder damals ein Maultier, das war in Israel üblich. Es müsste auf jeden Fall irgendein stolzes Tier her, worauf er sich setzen kann und dann stolz in Jerusalem reinreitet. Nein, er sucht sich einen Esel aus. In Johannes 12 lesen wir auch, dass die Jünger das nicht verstanden haben. Und ich finde die Jünger so ein bisschen, Entschuldigung, ein bisschen auch sympathisch, immer wieder zu sehen, wie die oftmals so viele Dinge nicht verstehen und sie gehen ihm trotzdem immer weiter hinterher. Sie wissen ganz genau, da ist das ewige Leben. Ich verstehe vieles nicht, aber ich gehe ihm trotzdem hinterher. Das ist wirklich sehr sympathisch von den Jüngern zu sehen im Vergleich zu der Masse. Die Menge ehrt ihn, er kommt hinein. Und ja, die Frage ist, warum macht Jesus das? Was vielleicht noch interessant zu wissen ist, ist, warum geht Jesus genau an diesem Tag dort rein? Ein wichtiger Punkt ist, dass 4 Tage später das Passafest begann. Das Passafest war einer der wichtigsten Feste überhaupt für die Juden. Es war sozusagen die Geburtsstunde des jüdischen Volkes, des Staates des jüdischen Volkes. Ich müsste euch da nochmal mit reinnehmen. Ich hoffe, ihr habt noch Kraft zuzuhören, was das Passafest ist, für den Fall, dass ihr es nicht kennt. Dazu muss man ganz zurückgehen nach Ägypten, als Israel noch ein Sklavenvolk war, noch kein eigener Staat. Gott befiehlt Mose, zum Pharao zu gehen und ihm zu sagen, lass mein Volk ziehen. Der Pharao denkt sich, billigere Arbeitskräfte werde ich nicht kriegen, das ist das Letzte, was ich mache. Stattdessen müssen sie härter arbeiten. Was macht Gott? Gott schickt 10 Plagen, aber der Pharao ist so verhärtet, obwohl das Volk sehr stark darunter zu leiden hat, will er doch nicht das Volk Israel ziehen lassen. Bis dann die letzte Plage kommt. Gott sagt zu Mose, es werden in dieser Nacht alle Erstgeborenen des Volkes Ägypten werden umkommen, alle erstgeborenen Söhne. Damit euch das nicht passiert, ist es wichtig, dass ihr euch 4 Tage vor dem Passafest ein Lamm ins Haus nimmt und das nach diesen 4 Tagen schlachtet und das Blut an die Türpfosten streicht. Und wenn dann der Engel des Herrn vorbeikommt und an der Tür dieses Blut sieht, wird er dann vorbeigehen. Und in dieser Nacht erwischt es auch den Pharao und seiner Familie und er lässt das Volk ziehen. Das ist die Geburtsstunde des Volkes Israels. Und dieses Fest sollten sie jedes Jahr aufs Neue feiern. Aber interessant ist einfach zu sehen, dass das Lamm, das dafür geschlachtet wurde, 4 Tage vorher ins Haus mit reingenommen wurde. Und Jesus kommt 4 Tage vor dem Passafest in Jerusalem rein. Es ist, als ob er sich schon dem hingibt und sagt, ich bin bereit dafür. Das Passafest oder das Passaopfer, das kann kommen. Und es gibt kaum bessere Bilder als das Passafest, die auf Jesus Christus hindeuten. Das ist gewaltig. Und wir lesen in 1. Korinther 5, Vers 7, auch wir haben ein Passalamm, das ist Christus, der geopfert ist. Und wenn man sich das vorstellt, Jesus geht da rein und weiß, in 4 Tagen ist es soweit. Dann beginnt die schlimmste Zeit meines Lebens. Das Volk steht da und ruft Hosianna, gelobt sei der König, der da kommt. Und die Vorstellung von Jesus und die Vorstellung von Jesus von sich selbst, die könnten gar nicht unterschiedlicher sein. Das Volk ruft, gelobt sei der König, der da kommt. Jesus weiß, in 5 Tagen werden sie rufen, kreuziget ihn. Das Volk strömt über vor Freude, doch Jesus ist von Angst erfüllt, lesen wir in Johannes 12. Sie wollen einen König, der ein neues Reich gründet. Und es kamen auch schon die ersten Bewerber, wie schon erwähnt. Die Frage ist hier, was für Erwartungen hatten die an Jesus? Aber Jesus ist gekommen, um zu sterben, wie ein verachteter Schwerverbrecher, um die Sünden der Menschheit zu bezahlen. Für das Volk ist er der Messias, aber in ein paar Tagen werden sie ihn für einen Gottverfluchten halten. Jetzt bekommt er die größte Aufmerksamkeit in Jerusalem, doch in ein paar Tagen wird er der allerverachtetste und unwertetste sein, wie Jesaja 53 es sagt. Wie konnte so ein großes Missverständnis entstehen? Ich denke, ein entscheidender Punkt liegt in der Vorstellung davon, wer Jesus ist. Wie wir auch in dem Psalm schon gehört haben, wer ist dieser König? Der Psalm gibt uns die Antwort. Aber man merkt im Verlauf der Geschichte, dass das Volk, die Menge, überhaupt nicht diese Frage richtig beantworten konnte. 4 Tage, nachdem Jesus dort in die Stadt reingeht, wird er verhaftet, er wird verraten von Judas. Er ist im Garten Gethsemane, alleine. Das ist die Gelegenheit, ihn zu fangen und zum Verhör zu verbringen. Das machen sie dann auch. Er steht vor dem Hohepriester und der Hohepriester stellt die allentscheidende Frage, bist du der Sohn Gottes? Und Jesus antwortet darauf, du sagst es. Und das hat dem Hohepriester, das hat den Leuten gereicht, ihn der Gotteslästerung anzuklagen und ihn umzubringen. Am nächsten Tag steht er vor Pilatus und jetzt kommt wieder diese Menge. Und da lesen wir das nächste Mal von dieser Menge. Wir lesen noch nichts von kreuziget ihn, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Hohepriester, wo die Führer Israels das Volk aufstacheln. Und dann fangen sie an zu schreien, kreuzigt ihn. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit dem Thema Massenpsychologie beschäftigt habt. Ich nicht so sehr, aber das ist ein ganz besonderes Thema. Und dahinter steckt sogar eine ganze Wissenschaft. Die Masse, die entscheidet oftmals ganz anders als der Einzelne. In der Masse geht es auch gar nicht so sehr darum, mit Vernunft zu entscheiden, sondern vielmehr aus dem Gefühl heraus, das dabei entsteht. Denn diese Gruppendynamik, die da ist, das ist ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, die etwas ganz Besonderes ist und es fühlt sich echt gut an. Und man schließt sich einfach dem an, wenn der Redner genau weiß, was er sagen muss, dann und genau weiß, wo er treffen muss, dann springt die Masse drauf. Und das ist interessant zu sehen, die Masse, die denkt heute wirklich so und morgen denkt sie so. Und wir sehen das vielleicht auch, vielleicht die Älteren im Laufe des Lebens, wie oft gab es schon verschiedene Weltansichten, wie oft war das wichtig, dann war das wichtig und so schwimmt das Ganze in Wellen hin und her und da ist kein festes Fundament in der Masse drin. Und das ist ganz gefährlich für Christen, wenn die sich der Masse anschließen, ohne vorher selber mal nachzudenken, wem folge ich da eigentlich nach? Wer ist dieser, den ich mein Leben eingelassen habe? Und ich denke, hier liegt einfach ein Grundproblem von der Vorstellung, wer ist Jesus? Wen haben wir da in die Stadt reingelassen? Und vor allem für uns, wen habe ich da in mein Leben reingelassen? Das ist die allentscheidende Frage. Oft wird so ein Bild gemalt, dass Jesus eine Art Lückenfüller ist. Nimm Jesus in dein Leben auf und du wirst Freude haben, du wirst endlich Frieden in deinem Herzen haben, du wirst endlich erfüllt werden. Und Menschen, die sich leer fühlen, die sich kaputt fühlen, denken so, genau das ist es, was ich brauche. Und da ist auch ein Stück Wahrheit drin, aber man fixiert Jesus wirklich darauf, dass er wirklich diese Lücken, die in unserem Leben sind, alle erfüllt. Und das ist genau dieses falsche Denken. Rufen wir ganz gerne, Hosianna, gelobt sei der König, der in mein Leben reinkommt. Endlich kriege ich Frieden in meinem Herzen, endlich bekomme ich das, was ich schon immer wollte. Aber mit wem haben wir es hier zu tun? Ich denke, die Evangelien, die wollen es vor allem deutlich machen, mit wem man es hier zu tun hat. Besonders das Johannesevangelium sagt auch am Ende Kapitel 20, dies schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr es hier, also ich sage es jetzt in meinen eigenen Worten, mit dem Sohn Gottes zu tun habt. Er ist der Sohn Gottes von Ewigkeit her, der Schöpfer aller Dinge, der sein Leben für die Menschheit hingibt und für alle unsere Sünden bezahlt. Die Frage ist dann nicht, wie kann Jesus mein Leben erfüllen, sondern für uns stellt sich doch vor allem die Frage, was will dieser Gottessohn in meinem Leben? Was will der von mir? Das ist doch die allentscheidende Frage. Was will so ein gewaltiger Gott in meinem Leben? Also weg von uns und hin zu Gott, das ist das Entscheidende. Und das ist leider auch immer wieder mal zu beobachten, dass durch solche falschen Vorstellungen, dass mein Leben bereichert werden muss, Enttäuschungen entstehen im Glauben und Menschen sich dann abwenden. Einfach, weil sie genau das gleiche Problem wie das Volk und diese Masse hier hatte, nämlich, dass sie eine falsche Vorstellung von Gott hatten. Und ich erinnere mich an einen Pastor, der fragte eine Person, warum sie zum Glauben gekommen ist. Und die Person sagt, ja, Jesus hat mir so viel Gutes getan. Ich habe das erlebt und hier habe ich was ganz besondere Segnung erlebt und da wurde ich gesegnet. Sagt, ja, das ist echt super, das freut mich für dich. Aber hast du auch schon mal darüber nachgedacht, dass Jesus was von dir will? Dass er auch was Gewaltiges von dir will? Und da kam die Person dann ins Stocken. Und da ist, denke ich, das Problem, dass wir uns selbst zum Gott machen, Jesus zu unserem Diener und ihm sagen, was er zu tun hat, damit wir ja unsere Lücken in unserem Leben erfüllt bekommen. Er ist praktisch derjenige, der für Sorge zu tragen hat, dass wir stets besänftigt sind. Und das ist eine absolut falsche Vorstellung. Ich denke vielmehr, und das macht uns die Bibel auch deutlich, geh vielmehr danach, was will Gott in meinem Leben? Dann erlebst du auf jeden Fall Erfüllung. Dann erlebst du Frieden und dann erlebst du Freude im Glauben. Und frage dich vielmehr, dieser Mann, den ich in mein Leben reingelassen habe, den Sohn Gottes, Was kann ich tun, damit er wirklich verherrlicht wird? Es soll dabei um ihn gehen und nicht um mich. Das ist das Wichtige im Glaubensleben. Damit geht auf jeden Fall mit ein Erfüllung, Freude, Friede. Und man sieht das an vielen Dienern Gottes, die sich wirklich voll und ganz Gott hingegeben haben. Und man ist fast neidisch. Ich habe letztens wieder ein Zeugnis gehört von einem, der viel durchgemacht hat des Glaubens willen und vieles opfern musste dafür. Aber dieser Frieden, den er hatte, der ist unbeschreiblich. Und der hat sich auch diese Frage gestellt, wie kann ich Gott verherrlichen und nicht, wie kann Gott mein Leben reicher machen. Und das wünsche ich uns. Vielleicht sind wir auch manchmal wie die Jünger. Wir wissen nicht, warum Jesus das gerade macht. Aber wir wissen, bei ihm gibt es das ewige Leben. Er hat Worte des ewigen Lebens, wie Petrus es auch mal gesagt hatte. Und ich wünsche uns, dass wir uns vielmehr auf die Frage konzentrieren, Gott, was willst du von meinem Leben? Warum bist du in meinem Leben und was willst du von mir? Und nicht zu sehr, Gott, wie kannst du mein Leben bereichern? Mit dieser Frage möchte ich uns heute entlassen. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, die Bibel ist übrigens voll von Antworten, die diese Frage beantwortet. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen, wir müssen keine tiefen spirituellen Erfahrungen machen oder sowas, Gott sei Dank nicht. Es ist so einfach, dass wirklich jedes Kind es versteht. Das ist das Schöne, Gott hat uns im Wort ganz genau gesagt, was er von uns will. Aber lasst uns unser Leben darauf ausrichten, was Jesus von uns will und nicht, wie Jesus unser Leben bereichern kann. Amen. Ich möchte gerne noch zum Abschluss beten. Und wer beten möchte, kann das gerne tun. Ich schließe das dann ab. Herr, ich möchte dir danken, dass du uns Menschen über alles liebst, Herr. Du hast uns den besten Liebesbeweis gegeben, Herr. Und wir dürfen heute daran denken, wie du damals in die Stadt Jerusalem eingegangen bist. Wohl wissend, Herr, was dich dort erwartet. Das alles hast du für uns aus Liebe getan. Du hast das größte Opfer gebracht, das du bringen konntest. Ich möchte dich für uns bitten, lass uns darauf bedacht sein, genauso zu leben, Herr, dass wir dir wohlgefällig leben können und unser Leben darauf ausrichten, was du von uns haben möchtest. Amen.